Achtung, Hinweis. Aufgrund GEMA-rechtlicher Auflagen wurden alle Musikstücke aus dieser Radiosendung leider entfernt und durch kurze Melodien ersetzt.
Radioinitiative Rödermark.
Hallo und herzlich willkommen. Zur heutigen Sendung der Radioinitiative Rödermark.
Über Radar Radio Darmstadt auf UKW-Frequenz 103,4 MHz per Internetstream und Podcast über die Homepage radiodarmstadt.de.
Sowie auch von Juli bis Dezember digital auf DAB+. Radio von Rödermark für Rödermark, ein generationsübergreifendes Projekt der Seniorenarbeit der Stadt Rödermark.
In Kooperation mit Vereinen, ehrenamtlichen Initiativen, Kinderbetreuungseinrichtungen und unserer Stadtreporterin. Danke für diesen Sendeplatz immer am zweiten Sonntag im Monat an Radar Radio Darmstadt, dem ersten hessischen nicht kommerziellen Lokalradio.
Unsere Themen heute sind ein Interview. Wie wichtig ist gutes Hören?
Wir stellen vor, die Integrations-, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte in Rödermark.
Interview zum Thema Entlastungsbeitrag, Neuigkeiten ab Oktober 2022.
Interview mit den Umweltfreunden Rödermark.
Hinweis, Kältenausstellung und ein paar Veranstaltungstipps.
10-jähriges Jubiläum der Quartiersgruppe Urberach.
Das Interview zum Thema Hopper in Rödermark. Übrigens, wer bei dieser Sendung gerne aktiv oder mit einem Beitrag mitmachen möchte, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 06074 911 353.
Durch die Sendung führen
Sadaf Saidi
und Roland Lenz aus Oberroden-Breidert.
Für den Inhalt verantwortlich zeichnet Ute Schmidt von der Stadtverwaltung Rödermark. Sommer, Hitze, Ferien, Urlaub.
In der heutigen Sendung gibt es kühle Interviews und heiße Sommerhits.
Also einfach zurücklehnen und genießen.
Unser erster Beitrag heute.
Hör doch mal rein. Wolfgang Geikenweigt sprach im Interview mit Andrea Bayer.
Sie ist Hörakustikmeisterin in Rödermark und informiert darüber, wie wichtig gutes Hören ist.
Wir sprechen jetzt mit Andrea Bayer von Hörakustik Bayer in Urberach. Frau Bayer ist Hörakustikmeisterin seit 2004. Sie und ihre Mitarbeiterinnen setzen sich dafür ein, dass Menschen mit Hörminderung wieder dazugehören und ihr Umfeld besser verstehen. Frau Bayer, wenn der Ehemann die Lautstärke beim sonntäglichen Tatort immer lauter stellt und die beiden darüber in Streit geraten, ist dann die Zeit gekommen, sich mit Hörhilfen zu beschäftigen? Oder wann ist es sinnvoll, sich um sogenannte Hörsysteme zu kümmern?
Das sind eigentlich die Anfänge, dass es auf der Couch Schwierigkeiten gibt, weil der eine es leiser und der andere es etwas lauter möchte. Das wäre der Moment, wo man mal zum Hörtest gehen kann. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man geht zum Hals-Nasen-Ohrenarzt, um das Gehör überprüfen zu lassen, oder man geht eben zum Hörakustiker, der das auch gerne macht. Es ist nicht immer gleich eine Hörminderung und man muss sich nicht sofort um Hörgeräte kümmern, sondern man kann erst mal schauen, wie sieht denn das Gehör überhaupt aus und kann sich vom Hörakustiker dann eben Ratschläge holen, wie man mit dieser Problematik umgeht auf der Couch.
Ja, und zur nächsten Frage. Man hört ja immer so viele Hörgeräte sind teuer. Stimmt das überhaupt? Wie viel kosten eigentlich so Hörsysteme?
Also das ist ganz unterschiedlich. Es gibt auch zuzahlungsfreie Hörgeräte, die zu 100% von der Krankenkasse übernommen werden. Die haben eben die Grundausstattung. Und je hochwertiger so ein Hörgerät ist, je mehr Regelsystem es hat, umso teurer wird es. Kann man vielleicht auch mit einem Auto vergleichen, wenn Sie ein Auto haben mit Gangschaltung, ist das günstiger, als wenn Sie ein Auto haben mit Automatik oder Sie haben ein Schiebedach, was auch immer. Also je mehr Funktionen in so einem Hörgerät drin sind, umso teurer kann es werden. Also zwischen 0 Euro Zuzahlung und 3.000 Euro Zuzahlung ist vieles möglich.
Frau Bayer, was hat eigentlich Schwerhörigkeit oder eine Hörminderung mit Demenz zu tun?
Oft wird sogar Schwerhörigkeit mit Demenz verwechselt. Nur weil jemand schlechter hört und dadurch falsche Antworten gibt, wird es oft missverstanden. Wenn man eine Hörminderung hat und nichts dagegen tut, fördert das die Demenz, weil wenn ins Gehirn nichts mehr reinkommt, kommt eben auch nichts Vernünftiges mehr raus. Also ein Hörgerät kann zwar eine Demenz nicht verhindern, aber sie kann sie etwas verzögern.
Ich habe ja zu dem Thema Demenz gelesen, dass das manchmal auch verwechselt wird, dass die beginnende Demenz mit Schwierigkeit, dass die Symptome, dass das ähnliche sind. Und dass es deswegen auch wichtig ist, da gibt es sogar Studien drüber, zum Hörtest zu gehen und die Gründe der Schwerhörigkeit zu ermitteln. Nun gut, zur letzten Frage. Nach welchen Kriterien sucht man sich ein Hörsystem aus und wie findet man das richtige Hörgerät?
Also wenn man sich mit einem Hörgerät beschäftigt, wird mit dem Hörakustiker zusammen eine genaue Analyse gemacht. Also erstmal stellt man die Hörminderung fest, wie stark ist die? Dann fragt man medizinische Dinge ab, Bluthochdruck, Diabetes, Stoffwechselerkrankungen, die sich alle negativ auf das Gehör auswirken können. Dann macht man eine richtige Bedarfsanalyse. Die Menschen sind so individuell. Also ich habe Kunden, die gehen zum Beispiel zum Golfen. Die brauchen ein anderes Hörgerät als der Kunde, der zum Beispiel sich nur mit der Familie zu Hause unterhält. Ich habe Kunden, die sind wirklich aktiv. Die brauchen ein ganz anderes Hörgerät als jemand, der nur noch auf der Couch sitzt und sich mit seinem Fernseher beschäftigt. Also wir versuchen ganz genau rauszubekommen, wie ist der Bedarf und wie können wir diesen Bedarf optimal ausgleichen. Und das wird mit dem Kunden zusammen besprochen. Und dann eben ausprobiert, dass man sagt, ich höre mal rein und kann sagen, ja, das ist gut oder das ist eben noch nicht optimal.
Ja, Frau Bayer, vielen Dank für die interessanten Einblicke in das Thema gutes Hören.
Gerne.
Greta Dietrich spricht mit der Integrations-, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Rödermark, Isabel Martiner.
Diese berichtet über ihr vielfältiges Aufgabengebiet und ruft zum aktiven Engagement im Bereich der Integration auf.
Hallo Frau Martiner, Sie sind seit kurzem die Beauftragte für Integration in unserer Stadt. Können Sie uns bitte Ihre Aufgabe beschreiben?
Ja, hallo Frau Dietrich. Zuerst möchte ich mich mal dafür bedanken, dass wir dieses Gespräch miteinander führen. Ja, ich bin seit dem 1.4. Integrations- und Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Rödermark. Ich bin aktuell noch damit beschäftigt, mich persönlich in Institutionen vorzustellen, das heißt in Kitas, in Schulen und in Vereinen, damit die Menschen einfach wissen, mit wem sie es zu tun haben als Integrationsbeauftragte. Ich bin immer noch dabei, meine Runde durch Rödermark zu drehen. Das wird sicherlich auch noch einen Moment dauern. Des Weiteren stehe ich in engem Kontakt zum Ausländerbeirat, den Integrationsbeauftragten vom Kreis Offenbach, den Vereinen, dem Schillerhaus und nach wie vor zu meinen ehemaligen Kolleginnen und Kollegen der Abteilung Soziale Stadt und agiere hierdurch in verschiedenen Arbeitskreisen, vor allem um Netzwerkstrukturen wieder zu reaktivieren, die leider pandemiebedingt in den letzten 2 Jahren teilweise in dem Sand verlaufen sind und jetzt wieder reaktiviert werden können. Des Weiteren begleite und unterstütze ich die Integrationslotsinnen bei der Umsetzung ihrer Ideen für neue Projekte und Veranstaltungen. Wir veranstalten regelmäßige Koordinationstreffen, bei denen wir uns austauschen. Für das Frühjahr 2023 ist eine neue Basisqualifizierung geplant. Hierfür würde ich mich sehr, sehr darüber freuen, wenn sich Interessierte bei mir melden, um neue Integrationslotsen und Lotsinnen in Rödermark zu werden. Für jährlich wiederkehrende Aktionen, wie zum Beispiel den Deutschen Diversity-Tag oder die interkulturellen Wochen, plane ich Veranstaltungen mit lokalen Akteurinnen und Akteuren. Am 23. Mai 2023 werden wir nach 2-jähriger pandemiebedingter Pause endlich wieder eine Einbürgerungsfeier veranstalten. Die Planung werde ich nach den Sommerferien beginnen. Und neben meiner Arbeit als Integrationsbeauftragte bin ich noch mit einem kleinen Stundenkontingent Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte. Hierbei stehe ich den Menschen im Rahmen meiner Beratungstätigkeit sowohl in beruflichen Fragen wie auch in Krisensituationen zur Verfügung. Und aktuell plane ich ein Programm für 2023 in Kooperation mit der Volkshochschule und örtlichen Akteurinnen und Akteuren.
In 2017 war Deutschland nach USA und Saudi-Arabien das beliebteste Einwanderungsland. In Deutschland leben zurzeit mehr als 7 Millionen Menschen, die keine deutsche Staatsbürgerschaft haben. Spiegelt sich das auch zahlenmäßig in Rödermark wider?
Zum 30.06.2022 lebten in Rödermark 5.558 Menschen ohne deutsche Staatsbürgerschaft. Das ist ein Anteil von ca. 18%. Da liegen wir ja im Vergleich zu anderen Kommunen im Kreis Offenbach und hessenweit im oberen Drittel.
Wie wichtig ist dann der Einsatz von Ehrenamtlichen bei der Betreuung, beziehungsweise wie können Ehrenamtliche eingesetzt werden?
Für mich ist der Einsatz von Ehrenamtlichen sehr, sehr wichtig. Also für mich ist er eine der wichtigsten Säulen für ein gutes Ankommen und ein Leben in den Städten und den Kommunen. Die Menschen können engmaschig begleitet werden. Man nimmt ihnen die Angst davor, Behörden, Kitas oder Schulen aufzusuchen und erleichtert ihnen somit das Ankommen hier in Deutschland und beziehungsweise in Rödermark und was dazu führt, dass sie sich halt einfach hier wohlfühlen und hier gut leben können.
Jeder 5. Einwohner in Deutschland hat familiäre Wurzeln im Ausland. Also wir sind längst eine Multikulti-Gesellschaft. Zuwanderung ist nichts Neues. Warum ist die so wichtig?
Ja, Zuwanderung bewirkt eine kulturelle Bereicherung. Man lernt neue Menschen kennen, erfährt Interessantes und Wissenswertes aus den Herkunftsländern. Durch Zuwanderung wird der Pool an Arbeitskräften vergrößert, was aber nur gut funktioniert, wenn zum Beispiel erlernte Berufe und abgeschlossene Studiengänge schneller anerkannt werden können oder gegebenenfalls durch notwendige Zusatzqualifikationen die entsprechenden Anerkennung erworben werden können. Und Zuwanderung insbesondere durch junge Menschen, dadurch kann die sogenannte Überalterung der Gesellschaft abgemildert werden.
Aus welchen Gegenden hauptsächlich kommen jetzt die Migranten zu uns? Und wer kommt und warum?
Ja, der Großteil der geflüchteten Menschen, also explizit hier in Rödermark, aber ich denke, da spreche ich auch für andere Kommunen, kann man sagen, sind die Menschen aus Afghanistan. Gründe dafür sind bekannt. Es sind oftmals sehr große Familien, auch Familien mit mehreren Generationen. Und ja, seit Februar natürlich die Menschen aus der Ukraine. Hier sind es größtenteils Frauen mit Kindern, weil die Männer ja in ihrem Land bleiben.
Können Sie diesen Satz vervollständigen? Für eine erfolgreiche Integration bedarf es
den niedrigschwelligen Zugang zu allen Bildungsangeboten, zum Beispiel Kitas, Schulen, Einrichtungen der Jugendhilfe, Sprachkurse, personeller Ausbau in den genannten Bildungsstätten, gute Begleitung innerhalb der kommunalen Jobcenter bei der Eingliederung in das Berufsleben sowie eine schnelle und unkomplizierte Anerkennung von Berufen, zum Beispiel aus der Medizin oder dem Lehramt.
Gibt es bei uns in Rödermark auch Probleme mit Rassismus und Diskriminierung? Und wie können diese Probleme gelöst werden?
Also direkte Probleme zum Thema Rassismus und Diskriminierung sind bisher noch nicht an mich herangetragen worden. Oder ich habe bisher noch nichts mitbekommen. Ich denke, durch die Kampagne Respekt, kein Platz für Rassismus, mit der sich die Stadt Rödermark ganz, ganz klar positioniert, was zum einen die Resonanz der teilnehmenden Institutionen, Gaststätten und Vereinen widerspiegelt, als auch die Verleihung des Hamza Kurtovic Award im März dieses Jahres, ist auch ein Bewusstsein in der Bevölkerung wiedergespiegelt worden, dass hier in Rödermark jegliche Art von Rassismus und Diskriminierung nicht geduldet wird.
Werden Sie auch konfrontiert mit abgelehnten Asylbewerbungen? Und was können Sie da in Härtefällen bewirken?
Also direkt damit konfrontiert werde ich nicht. Aktuell leben geflüchtete Menschen mit einer Aufenthaltsgestattung. Das bedeutet, dass das Asylverfahren noch nicht abgeschlossen ist. Das betrifft vorwiegend die Menschen, die aus den Ländern Afghanistan, Iran, Irak, Pakistan, Somalia kommen und in den Gemeinschaftsunterkünften in Rödermark leben. Und die werden dort von den Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern vom Kreis Offenbach betreut. Von daher bekomme ich da wenig mit. Aber ich würde einfach auch sagen, wenn eine Asylbewerbung abgelehnt wird durch das BAMF, also Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, würde ich den Menschen wahrscheinlich dazu raten, einen Rechtsbeistand einzuschalten.
Wie kann man Sie kontaktieren?
Also kontaktieren kann man mich über die Telefonnummer 06074 911 242 oder per E-Mail an vielfalt@rödermark.de. Alle Kontaktdaten sind auf meiner Webseite bei der Stadt Rödermark unter Integrations- und Frauenbüro nochmal nachzulesen.
Ja, das war's dann für heute. Vielen Dank, Frau Martina, und viel Erfolg bei dieser spannenden Aufgabe.
Danke sehr, es hat mich sehr gefreut.
Neuigkeiten in der Pflege. Ab Oktober 2022 gibt es wichtige Änderungen beim sogenannten Entlastungsbeitrag.
Über die anstehenden Änderungen tauschen sich Anja Breitenbach von der Leitstelle Älterwerden vom Kreis Offenbach und Sabrine McPeck aus.
Heute besucht uns Frau Breitenbach von der Leitstelle Älterwerden zum Thema Entlastungsbetrag. Das heißt, jede Person, die zu Hause lebt und einen Pflegegrad hat, egal ob das die 1 oder die 5 ist, kann den Entlastungsbetrag in Höhe von 125 Euro monatlich erhalten, wenn eine dritte Person daheim hilft. Meistens sind das Pflegedienste, aber auch Nachbarn. Ab Oktober 2022 gibt es hier doch Änderungen und deswegen wird uns die Frau Breitenbach heute ganz kurz darüber informieren. Hallo Frau Breitenbach, wie schön, dass Sie sich bei uns im Rathaus eingefunden haben. Wen betreffen denn die Änderungen im Speziellen?
Hallo, erstmal guten Tag, Frau McPeck. Ich bedanke mich für die Einladung hier ins Rathaus. Die Änderungen betreffen überwiegend oder hauptsächlich eigentlich die Hilfe bis zur Haustür. Das heißt, wenn der Nachbar mir bis jetzt geholfen hat, mir Einkäufe erledigt hat oder aber auch mir im Haushalt kleinere Dinge abgenommen hat und dafür die 125 Euro über den Entlastungsbetrag erhalten hat, werden ab Oktober diesen Jahres wird ein Nachweis benötigt.
Das heißt, die Helfer, die bis jetzt geholfen haben, können einen Nachweis machen und wo können sie den denn machen?
Genau, also es wird eine Schulung dann benötigt. Die Schulung wird bei uns über die Leitstelle Älterwerden organisiert. Jeder, der Interesse hat an dieser Schulung, darf sich bei uns in der Leitstelle Älterwerden melden. Wir organisieren diese Schulung. Die Nachbarschaftshilfe wird dann auch über unsere Stelle zugelassen. Das heißt, wir werden die Nachbarschaftshilfe an die Kassen melden, dass sie mit der Pflegekasse abrechnen können.
Frau Breitenbach, kostet der Kurs denn etwas?
Ja, es wird ein kleiner Betrag fällig. Wir haben geplant, dass wir den Betrag so gering wie möglich halten. Wir werden für die Schulung 20 Euro berechnen. Die Schulung wird bei der Betreuungsbehörde stattfinden in der Rettungsdienstschule. Die Schulung wird circa 4 bis 5 Stunden dauern. Der Termin steht für den 22. September. Wer Interesse dafür hat, meldet sich bitte in der Leitstelle Älterwerden. Wir werden Ihnen dann genauere Informationen zu der Dauer und zu der Uhrzeit mitteilen.
Vielen lieben Dank, Frau Breitenbach. Es waren sehr, sehr informative Neuigkeiten. Und alle Zuhörer, die Interesse an dem Kurs haben, können sich, wie Frau Breitenbach schon gesagt hat, direkt an die Leitstelle Älterwerden vom Kreis Offenbach wenden oder sich gerne auch an uns, an die soziale Stadt Rödermark wenden und wir leiten dann Ihre Anfrage auch weiter.
Ja, ich bedanke mich auch nochmal für die Einladung und hoffe, dass sich viele anmelden und Interesse zeigen.
Das hoffen wir auch. Dankeschön.
Dr. Jürgen Ganser interviewt Michael Ehm von den Umweltfreunden Rödermark.
Gemeinsam mit der Stadtverwaltung plant seine Initiative am weltweiten World Cleanup Day, dem 17. September, einen vielfältigen Aktionstag.
Hallo Herr Ehm, ich freue mich, Sie begrüßen zu können bei Radio Rödermark und möchte Ihnen heute Gelegenheit geben, ein bisschen über die Umweltfreunde zu berichten, die es ja seit 3 Jahren gibt.
Ja, die gibt es seit 3 Jahren und wir sind fleißig noch dabei. Dieses Jahr feiern wir nicht so dolle, weil wir haben eine große Aktion am 17. September dieses Jahres geplant, aber dazu dann mehr später.
Gut, was war denn der Anlass, die Umweltfreunde zu gründen überhaupt?
Der Anlass war beim Spazierengehen mit meiner heutigen Frau. Wir sind halt öfters durch den Wald gegangen und ich sah links und rechts Müll liegen, auch an der Rodau. Und wir haben das immer vorher mitgenommen, in kleinen Tütchen, und die selbst zu entsorgen. Aber es wurde immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und irgendwann kam dann die Idee, weil ich gesehen habe, dass es in Rödermark noch mehr Leute gibt, die sammeln, die einmal im Monat zu vereinen und dann gemeinsam sammeln zu gehen, weil in der Gemeinschaft kriegt man mehr Müll in kürzerer Zeit weg. Wobei das nicht heißt, dass wir alle nicht noch außerhalb unserer Sammelaktion sammeln.
Ja, das ist interessant, aber hat man Ihnen nicht einfach mal die Frage auch gestellt, so ein bisschen mit rümpfender Nase oder runzelnder Stirn, warum räumen Sie eigentlich den Müll anderer Leute weg?
Ja, ganz einfach, weil es mich stört und weil ich versuche, andere Leute dazu zu animieren, dass sie auch was tun, dass sie nachdenken, wo sie ihr Müll hinbringen, dass der Müll anständig sortiert wird, dass wenn jeder ein bisschen Rücksicht nimmt auf die Umwelt, wenn man jedem das sagt, pass auf, geh mit deinem Müll vorsichtig um, guck, was du einkaufst, wie du einkaufst, was schon Müll vermeidet und wenn, dann trennen. Das ist ja auch Ziel und Zweck der Aktion, aber ohne erhobenen Finger.
Ja, wie sind denn Ihre Erfahrungen? Dringt das bei den Leuten so langsam durch, dass man nicht alles wegschmeißen kann und dass man vielleicht auch beim Einkaufen mal auf die Nachhaltigkeit so ein bisschen achtet? Haben Sie den Eindruck, dass das besser geworden ist oder ist das Gleichgültige geblieben, so nach dem Motto aus den Augen, aus dem Sinn?
Während der Corona-Zeit ist es definitiv mehr geworden. Der Müll hat sich verdoppelt und verdreifacht, was illegale Ablagerungen angeht. Also es ist viel Renovierungsmüll, der auf einmal im Wald lag, was vorher nicht so war. Und bei der Jugend ist es momentan das Problem. Sie haben zwar dieses Friday for Future Programm, aber das ist ja auch zum Demonstrieren gegen die Umwelt, aber nur zum Demonstrieren. Weshalb, warum, wieso, ist ein anderes Thema schon wieder. Das hat was mit Klimaschutz zu tun. Und der Müll hat auch was mit Klimaschutz zu tun. Was gut für die Umwelt ist, Natur, Bienen, Völker, Insekten, sonstige Tiere, die ihr Elenden am Plastik ersticken. So eine Ente am Entenweiher, wenn die so ein Plastikteil um den Hals kriegt, ist das nicht mehr lustig. Die geht drauf. Und das kommt zum Teil an und es gibt auch die Leute, die sowieso gegen alles sind. Aber an die kommt man irgendwann auch mal ran. Was nur hilft, ist Aufklärung.
Wie ist denn Ihre Unterstützung durch die Gemeinde? Haben Sie da Hilfen, die jetzt wichtig für Sie sind oder wünschen Sie sich da noch mehr?
Also die Stadt Rödermark hat jetzt angefangen, nach 2,5 Jahren endlich mal nachzudenken, was man machen kann. Wir haben auch zusammen jetzt ein Projekt in Leben gerufen. Das ist der World Cleanup Day am 17. September diesen Jahres, den wir gemeinsam mit der Stadt ausrichten werden. Am Badehaus, und der beginnt samstags dann um 9 Uhr morgens. Auch so, dass man sich über die einzelnen Fachbereiche informieren kann, auch über die Umweltfreunde informieren kann. Jeder hat seinen Stand. Und so langsam fängt sie an nachzudenken, was man machen kann, auch zum Thema Nachhaltigkeit und für die Umwelt. Die Unterstützung ist da. Also wir kriegen unsere Säcke, wir kriegen unsere Kreide, wir kriegen unsere Handschuhe. Aber zum Teil tun wir uns auch selbst alles besorgen. Außer die Säcke. Und die wird auch abgeholt und die werden von der Stadt entsorgt.
Gibt es denn einen? Sie haben auf Ihrer Webseite stehen, dass Sie sich ein Müllkonzept der Stadt Rödermark wünschen. Hat sich das inzwischen irgendwo bewegt? Gibt es da Ansätze oder gibt es schon fertige Konzepte?
Wir fangen gerade an, ein Konzept zu erarbeiten mit der Stadt zusammen. Wir treffen uns regelmäßig auf Sitzungen, wo verschiedene Fachbereiche eingeladen sind und sind gerade dabei, das fertig zu entwickeln. Das braucht auch seine Zeit. Es geht halt nicht von heute auf morgen. Die Stadt denkt halt, ja, wir machen das jetzt und dann ist das in 2-3 Wochen gegessen. Aber so ist es halt nicht. Es dauert ein bisschen länger.
Ja, und die Bürger, wie nehmen Sie die mit? Haben Sie da spezielle Aktionen?
Wir haben ja unsere Sammelaktion einmal im Monat. Und wir laden die ein über die öffentlichen Medien, also im Internet, mit Flyern, die wir ja jetzt endlich wieder verteilen können, weil ja Corona jetzt rum ist und die Läden wieder offen haben. Und wenn die Fragen haben, können die uns auch jederzeit schreiben.
Jetzt habe ich auf Ihrer Webseite gesehen, dass Sie so ein spezielles Kippenprojekt haben. Können Sie mal vielleicht etwas dazu sagen, wie sich das ergeben hat und was Sie gemacht haben?
Das Kippenprojekt ist von Herrn Donners ins Leben gerufen worden, mit uns zusammen. Und zwar, wir haben diese Kippengläser, weil es wird doch noch dümmlicherweise im Wald geraucht und die Kippen auf den Boden geschmissen. Um das zu vermeiden, haben wir uns überlegt, was wir machen. Wir haben uns informiert über diese Wurstgläser und was es alles gibt. Informiert, wie das mit der Brandgefahr ist. Solange sie nicht kaputt sind, ist die Brandgefahr nicht da. Aber die werden ein bisschen mit Sand befüllt, in den Deckel oben ein Loch reingemacht und die Kippen können da drin entsorgt sein. Das haben wir jetzt in Breitert hinten im Wäldchen ausprobiert. Und es ist eigentlich gut angenommen worden von den Rauchern. Und die waren auch regelmäßig gefüllt.
Das hört sich ja sehr gut an. Wollen Sie das weiter fortsetzen oder ist das zu mühsam, jetzt auf die Fläche zu bringen?
Wir sind am Arbeiten am anderen Projekt. Erstens soll man nicht im Wald rauchen. Und wir wollen das so langsam einschlafen lassen, dieses Projekt. Weil die Stadt darf auch gerne mal ein bisschen was tun. Die Anregungen haben wir gegeben. Und es gibt auch sogenannte Taschenaschenbecher. Und da sind wir momentan am Verhandeln, dass wir die verteilen können und das Volk, weil man sie dann überall seine Zigaretten entsorgen kann und nicht nur auf den Boden schmeißen.
Was ist denn eigentlich so gefährlich an den Kippen? Vielleicht weiß das mancher Raucher ja gar nicht, wenn er da so unbedenklich seine Zigarettenkippen austritt und dann in der Gegend rumliegen lässt.
Die Gefahr ist dabei nicht am Tabak. Der Tabak ist wie ein Naturstoff jeglicher Art. Die Giftstoffe sind im Filter drin und ein Filter versaut 40 Liter Grundwasser. Wenn man es auf ein Stück sieht, diese 40 Liter Grundwasser, ist nicht viel. Aber es ist ja nicht nur eine Kippe. Also wir haben sowieso Probleme mit dem Grundwasser.
Ein ähnliches Problem ist ja das Kaugummi. Und es gibt ja auch Städte und Gemeinden, die bestrafen sozusagen Leute, wenn sie erwischt werden und so etwas in die Gegend schmeißen. Ich kenne das zum Beispiel von der Stadt Singapur, wo es dafür sehr hohe Strafen gibt. Die haben das sehr gut in den Griff gekriegt. Wären Sie auch für so ein Konzept, dass man die Leute einfach ein bisschen an die Kandare nimmt und ihnen droht, auch mal zu bestrafen?
Also ich bin kein Freund von Bußgeldern. Man muss sie anders erwischen. Und da hilft halt nur Aufklären. Wenn gar nichts mehr hilft, warum nicht? Aber das ist so der allerletzte Weg.
Es gibt zu viel Müll auf der Welt. Dabei hab ich keinen bestellt. Doch ich hab kapiert, dass man Müll sortiert. Doch ich hab kapiert, dass man Müll sortiert. Dass man Müll sortiert.
Jetzt habe ich gesehen, bei Ihren Sammelaktionen, das hat mich also wirklich erstaunt, was da alles im Wald rumliegt und was alles entsorgt wird. Es gibt ja fast nichts, was nicht in den Wald geschmissen wird. Können Sie mal so einen Überblick geben, was so bei Ihren Sammelaktionen so rausgekommen ist? Sagen wir mal die krassesten Beispiele vielleicht.
Also was wir mal gefunden haben, ist eine Pornofilmsammlung inklusive Befriedigungsgeräten, den Schwangerschaftstest, Gasflaschen vom normalen Hausmüll, also Altkleider, ist alles dabei, von A bis Z.
Jetzt würde ich gerne noch auf ein spezielles Problem kommen, was ja im Moment sehr groß im Gespräch ist und was immer deutlicher wird, das ist die Vermüllung mit Kunststoff. Man sieht ja die fürchterlichen Bilder jetzt, wo in den Weltmeeren ganze Kunststoffinseln künstlich aufgebaut werden durch unsere Abfälle. Und man weiß ja auch, dass der Kunststoff hier nicht mehr verbrannt wird, sondern meistens dann in den Dritte Weltland exportiert wird, in Anführungsstrichen. Dieses Problem können wir ja eigentlich nur ändern, wenn wir uns selber ändern. Denn mit Entsorgung, Verbrennung oder sowas ist da ja nichts mehr zu machen. Haben Sie da in der Richtung einen Vorschlag, wie man da umgehen sollte?
Also indem man nachhaltig einkauft mit seiner eigenen Verpackung. Es sagt keiner was, ich soll keine Tupperdose verwenden. Es gibt manche Produkte, die sind nun mal so verpackt, weil es die Industrie so vorgibt oder der Staat. Aber ich muss nicht eine Gurke kaufen, die extra in Folie eingepackt ist. Die gibt's auch ohne Folie und die Schale machen die meisten ab. So Produkte halt einkaufen, ohne Kunststoff drum. Es ist einfach am Verhalten, dass ich Verpackungen mehrmals verwende. Also ich habe das schon mal probiert vor 25 Jahren. Da war das noch nicht so angesehen, wenn ich mit meiner Büchse zum Metzger gegangen bin. Da wurde ich schon komisch angeguckt. Es gibt ja inzwischen auch diese unverpackten Leinen, wo ich hingehen kann, mit meinen eigenen Behältnissen mein Zeug abfüllen kann und wieder mitnehmen kann. Auf den Kaffee-to-go-Becher verzichten. Es gibt ja schon Konzerne, die dieses Recap-System an. Oder die ganzen Händler, die ihre Sachen verkaufen für to-go, die Lebensmittel, also Döner und sonstiges, das einfach in Mehrwegverpackung packen oder halt auch sein eigenes Gefäß mitbringen, was man hier rein. Also da ist noch ein großes Umdenken. Und dieses Nachhaltigkeitsthema, das gibt's nicht nur seit gestern oder seit 2 oder 3 Jahren, das gibt's schon länger. Und man muss einfach an seinem Verhalten arbeiten. Wir sind auch keine Engel. Aber einfach nur aufpassen, dass man seinen Müll ein bisschen reduziert.
Haben Sie denn das Gefühl, dass die Mülltrennung, die ja nun schon seit einiger Zeit bei uns eingeführt ist, dass die zielführend ist, dass wir dadurch unsere Müllmenge reduzieren können? Oder ist das eigentlich ein Anlass, mehr Müll zu produzieren?
So halb. Ich kann ja nur für mich sprechen oder für meine Nachbarn, die in meinem kompletten Umfeld sind. Wir können ja schon anhand der gelben Säcke sehen, wie viel wir haben. Also ich weiß, wie ich mich noch nicht mit dem Thema auseinandergesetzt habe, waren es im Monat 4 oder 5 gelbe Säcke. Jetzt schaffen wir mit Ach und Krach einen gelben Sack als kleine Familie. Mhm. Und das ist schon eine Menge reduziert. Und man muss halt gucken, dass halt auch nicht alles in den Biomüll gehört. Also Pflanzen und so weiter, das kommt auf den Kompost. Und das geht ja nur um diese nachhaltigen Lebensmittel. Weil daraus kann man Dünger machen oder kann es auch genauso in diese Biogasanlagen bringen.
Ja, wir haben vorhin schon den World Cup Cleanup Day erwähnt, der ja im September stattfinden soll, weltweit. Können Sie da noch ein bisschen was zu sagen und was da gemacht werden soll?
An diesem World Cleanup Day ist es so, dass die ganze Welt sammelt zu ihren Uhrzeiten, wie sie sammeln will. Wir wollen halt am 17. September, ist das praktisch von der Stadt der Ersatz für das saubere Södermarkt. Weil wir haben ja angemahnt, dass ein solcher Tag nicht reicht. Und das soll der Startschuss sein für eine Kampagne, um die Leute zu animieren. Also wo die Leute auch Unterstützung kriegen, was sie machen können und wie. Dass sie auch mal die einzelnen Betriebe kennenlernen, was sie machen. Dass sie lernen, was die Stadt anbietet, was man machen kann. Dass es da auch Ansprechpartner gibt. Dass sie auch die Umweltfreunde kennenlernen, was die eigentlich machen und was ihr Ziel ist. Und können sich dort informieren, auch kulinarisch, so wie es früher auch war. Also es geht dann von morgens um 9 bis abends um 16 Uhr. Und jeder kann sammeln gehen, kann sich vorher anmelden. Es gibt auch nette Überraschungen an dem Tag.
Wie groß ist Ihre Gruppe eigentlich so zurzeit?
Also unsere Gruppe ist von den Teilnehmern, die da sind, das sind mal nur 5, das sind aber auch manchmal 20. Also wir haben einen Schnitt von 12. Wir haben auch Leute, die ihren Müll dann extra an dem Tag, also die unter der Woche sammeln gehen und bringen ihren Müll dann an diesem Tag bei uns vorbei.
Was wünschen Sie sich denn zum Schluss von den Bürgern dieser Gemeinde? Haben Sie da noch irgendwo etwas auf dem Herzen, was Sie jetzt gerne mal mitteilen möchten?
Mal ein bisschen nachdenken, was ich einkaufe und wo ich den Müll hinschmeiße.
Okay. Herr Ihm, ich danke Ihnen für das Interview und wünsche Ihnen alles Gute bei Ihrer Arbeit.
Dankeschön, Ihnen auch.
Und jetzt ein paar Veranstaltungstipps.
Na, diese keltische Trompete kennt man schon langsam. Keltenjahr in Hessen. Warum sprechen heute die Archäologen von den Kelten in Hessen?
Welche Bedeutung hat ein aus Friedrichsdorf bei Frankfurt stammender Hugenotte für den Beginn der keltischen Archäologie Europas im 19. Jahrhundert?
Wieso besitzen die Grabhügel im Frankfurter und Offenbacher Stadtwald und die Ringwelle im Taunus für die Archäologie der Kelten und Gallier so eine überregionale europäische Bedeutung?
Auskunft auf diese und andere Fragen finden Sie in der Sonderausstellung vom 15. Juni bis 30. Oktober 2022 im Archäologischen Museum Frankfurt am Main.
Neben den Funden aus dem Rhein-Main-Gebiet werden dort auch archäologische Objekte aus den Museen in München, Mannheim und Lausanne zu sehen sein.
Werfen Sie einen Blick auf die Homepage archäologisches-museum-frankfurt.de.
Freitag 19. und Samstag 20. August jeweils von 17 bis 23 Uhr. Premiere. 5 Vereine laden ein zum ersten Overeerer Woi-Fest am Rathausplatz Oberroden.
Samstag, 20. August um 19 Uhr. Thermalbad 60s and 70s Rock auf dem Gelände des Angelsportvereins Enwaldacker.
Sonntag, 21. August um 15 Uhr. Das Sommerfest Theater und Nedelmann im Dinjerhof Oberroden. Eintritt frei.
Freitag, 26. August um 18 Uhr. Der Jazz Club präsentiert die IKS Big Band mit Big Swing is Back in Town im Dinjerhof Oberroden.
Sonntag, 28. August von 14 bis 17 Uhr. Die Quartiersgruppe in Urberach feiert ihr 10-jähriges Jubiläum mit Kaffee und Kuchen in der Kelterscheune.
Freitag, 2. bis Montag, 5. September. Orwischer Cab auf dem Dalles. Freitag ab 19, Samstag ab 14, Sonntag ab 10 und Montag ab 11 Uhr.
Viele weitere aktuelle Veranstaltungstipps finden Sie auf unserer Homepage rödermark.de/radioinitiative.
Engagiert für Oberach. Das ist das Motto der Quartiersgruppe Oberach, die am 28. August bereits ihr 10-jähriges Bestehen feiert und in die Kelterscheune einlädt.
Das ist doch ein Grund für eine erfolgreiche Rückschau. Churchica Jablonski erfährt im Gespräch mit Jürgen Heckwolf Wissenswertes über diese aktive Gruppe.
Am 28.
25. August feiert die Quartiersgruppe Urbrach ihr 10-jähriges. 10 Jahre. Das ist aber eine lange Zeit. Du, Jürgen, bist ja seit Beginn dabei. Wie war das? Erzähl, was war der Grund, was war der Anlass? Wie motiviert man Bürger, sich für den Wohnort einzubringen?
Die Stadtverwaltung hat sich damals Gedanken gemacht, wie man Bürger zur Mitarbeit bei der Gestaltung des Ortsteils einbeziehen und beteiligen kann. Im September 2012 ist dann die Quartiersgruppe Urbrach gestartet mit einem Workshop, der von der Stadt initiiert wurde, zum Thema, wie das Leben und Wohnen in Urbrach in Zukunft besser gestaltet werden kann.
Gab es da gleich viele, die da mitmachen wollten?
Auf dem Zukunftsworkshop waren ca. 60 Bürger. Dort hat man mit Unterstützung der Stadt Ideen entwickelt und Vorschläge erarbeitet, wie Urbrach oder Rödermark schöner, besser gestaltet werden kann.
Ja, und dann hat sich die Gruppe, die sich da zusammengetan hat, hingesetzt und zu grübeln begonnen, so nach dem Motto, so, ach, und was könnte man denn und wie könnte der Ort schöner und besser werden? Oder wie ging das?
In dieser Zukunftswerkstatt, da wurde ja eine Liste mit Ideen und Vorschlägen erarbeitet. Die Quartiersgruppe hat sich daraus dann folgende Themen genommen und hat die dann weiter bearbeitet bzw. begleitet. Das war der alte Ortskern, das war die Verkehrsberuhigung, das war das Thema Kommunikation, soziales Miteinander mit Spielegruppe und Italienischkurs, das war der Entenweiher. Auch wurde dann ziemlich schnell klar, wir brauchen, um das Ganze zu veröffentlichen, auch eine Homepage und die wurde dann in den ersten Jahren entwickelt. Das Ganze wurde in den Arbeitsgruppen umgesetzt und auch bearbeitet.
Ja, das ist schon eine ganz schöne Menge. Und weiter?
Bewohner eines Ortes, in dem man natürlich gerne und gut lebt, da sieht man auch, wenn man spazieren geht oder sich darin bewegt, die ein oder andere Schwachstelle. Und man erkennt, was man vielleicht gerne verbessern möchte. Im Laufe des Arbeitslebens der Quartiersgruppe wurden viele Projekte initiiert und dann auch durchgeführt. Ich möchte einfach mal ein paar so aufzählen, was da so alles von uns gemacht wurde. 2014 wurde der Platz an den Linden, da ging es um den Sandsteinbrunnen, die Blumenkübel und die Bänke, neu gestaltet und dann auch wieder übergeben. 2016 haben wir einen öffentlichen Bücherschrank eingeweiht. Und seit 2017 machen wir einmal im Monat eine PC-Hilfe für ältere Bürger, die kleinere Probleme am PC haben. 2019 wurde das Projekt Defibrillator abgeschlossen. Der ist in der Sparkasse, der wurde von uns gekauft und in der Sparkasse aufgehängt. Weiterhin wird der Betrieb des Ganzen sichergestellt, des Defibrillators. Und ein schöner Aspekt dabei ist, es wurde auch ein Flyer mit allen Defibrillatoren in Rödermark erstellt und der ist öffentlich ausgelegt. Man kann den auch im Internet abrufen. Die Rodauquelle erhielt eine neue Treppe zum Quelltopf. Es wurden 2 Bänke aufgestellt. 2021 hat ein Mitglied der Quartiersgruppe eine Bank gebaut, die wir dann oben auf der Buhlau von der Stadt haben aufstellen lassen. Mitglieder unserer Gruppe sind ständig an der Verschönerung unseres Ortes dabei. Das sind zum Beispiel die Grünpaten. Die machen Pflanzaktionen am Bodeiker Platz oder auch am Schwimmbad, die wir durchgeführt haben. Auch so mancher Pflanzkübel wurde mit Pflanzen versehen. Und ganz wichtig, es wird auch teilweise immer noch mit Wasser versorgt. Auch jetzt noch, wenn es so warm ist. 2022. In diesem Jahr haben wir 2 Großprojekte, die kurz vor der Fertigstellung stehen. Die haben schon vor einigen Jahren begonnen oder haben ganz lange gedauert. Beim Bänkekataster wurden alle Bänke in Urbrach mit ihrer Position, ihrem Zustand und auch mit Bildern erfasst. Und die Daten können wir jetzt der Stadt übergeben. Im Internet sollen die natürlich auch sichtbar sein, da arbeiten wir gerade dran. Die Pieta mit dem Sühnekreuz. Die Pieta ist eine im Barockstil gefertigte Marienstatue und sie soll ein Schmuckstück in unserem Ort sein. Der Platz vor der Pieta und an der Pieta wurde mit Spenden und öffentlichen Mitteln neu gestaltet. Die Pieta wurde überarbeitet und die Einweihung des Ganzen, im Moment ist sie verhüllt, soll an Kerb erfolgen. Das Ganze passierte auf Initiative unserer Gruppe.
Das hört sich alles sehr gut an. Das ist ganz schön viel.
Das kann man so sagen. Dazu kommt aber noch eins. eine dauerhafte Betreuung. Also wir müssen immer auch sicherstellen, dass die Pflege unserer Vorhaben gewährleistet ist. Also unser Rudolf Quelltopf, der hat es immer sehr gern, wenn er regelmäßig mal ein bisschen sauber gemacht wird. Der Bücherschrank, der wird von mehreren Mitgliedern der Quartiersgruppe gepflegt. Es werden die Bücher aussortiert, es werden aktuelle Bücher, wenn möglich, mitgebracht. Der sieht also immer ordentlich aus. Die Grünpaten stehen immer im Einsatz. Die Blumen werden gepflanzt, sie werden gewässert, Unkraut wird gejätet, alles wird ordentlich gemacht. Immer neue Stellen werden mit Grünpaten versehen. Die PC-Hilfe, die läuft normalerweise immer monatlich, ebenso wie die Spieleabende oder auch der Italienischkurs. Pandemiebedingt wurden diese drei Angebote teilweise ausgesetzt.
Und Jürgen, wie schauen wir in die Zukunft? Haben wir dann noch Pläne und überhaupt noch Elan?
Na klar haben wir das. Unsere Mitglieder sind ziemlich aktiv. Doch es wäre auch schon super, wenn noch jüngere Menschen, die im Moment noch nicht dabei sind und denen Orbisch vielleicht auch am Herzen liegt, zu uns ins Team kommen würden. Wir haben ja auch einen Internetauftritt, da können Sie nachlesen, was unsere Gruppe so alles macht, wann wir uns immer treffen und wie man uns kontaktieren kann.
Da haben wir jetzt aber wirklich viel aus dem Quartiersgruppen-Nähkästchen geplaudert. Und zum Schluss lass uns doch Dank sagen. Danken allen, die uns oder beziehungsweise die Quartiersgruppe in diesen 10 Jahren begleitet und unterstützt haben.
Roland Lenz und Wolfgang Geikenweig nehmen sich den sogenannten Hopper vor.
Kurz und knapp, am 1. September werden Hopper als Ergänzung des öffentlichen Nahverkehrs in Rödermark an den Start gehen. Seit 2019 wieder im Einsatz, seit 2021 im Gespräch in Rödermark und 2022 auf der Seniorenmesse vorgestellt, der Hopper. Was ist denn der Hopper?
Die Kreisverkehrsgesellschaft Offenbach startet am 1. September 2022 in Rödermark eine weitere zusätzliche Ergänzung des öffentlichen Nahverkehrs mit dem Namen Hopper. In Darmstadt gibt es den Heinerliner und in Taunusstein heißt der On-Demand-Shuttle-Minibus Emil. Nachdem nun im Ostkreis in Seligenstadt-Mainhausen und aktuell jetzt auch in Heusenstamm, Mülheim und Obertshausen die neuen elektrischen Mercedes e-Vitos 6-Sitzer-Busse schon in Betrieb sind, fahren ab 1. September auch in Rödermark ohne festen Fahrplan und Route die modernen Kleinbusse. Fahrgäste mit ähnlichem Ziel teilen sich die Fahrt, damit Straßen und Umwelt geschont werden.
Also eine Mobilität der besonderen Art. Wie funktioniert eigentlich der Hopper?
Also die funktioniert so, einfach die App KVG OF Hopper runterladen und sich registrieren lassen. Dann kann ein Bus bis zu 24 Stunden vorher an einem Haltepunkt in der Nähe der Wohnung per App oder auch per Telefon bestellt werden. Bezahlt wird bargeldlos mit hinterlegter Kreditkarte, PayPal oder beim Fahrer mit EC-Karte. Telefonisch bestellen geht auch. Bis auf Weiteres ist eine Fahrt nur innerhalb von Rödermark möglich. Geplant ist eine kreisweite Lösung. Der Hopper fährt montags bis donnerstags von 5 Uhr früh bis 2 Uhr nachts und freitags und samstags 24 Stunden, rund um die Uhr. Am Sonnenfeiertag von 5 bis 2.
Das mit dem Bestellen ist ja ganz prima. Mit der Bezahlung eventuell nicht für alle geeignet, oder? Aber was kostet denn das für den Einzelnen?
Also nochmals zur Bezahlung. Jeder, auch Ältere, haben inzwischen eine EC-Karte, womit sie beim Fahrer ja bezahlen können. Das dürfte inzwischen wirklich kein großes Problem mehr sein. Was kostet der Hopper? Eine Fahrt innerhalb Rödermarks bis 5 Kilometer kostet im Basistarif 3 Euro, im Komforttarif 3,50 Euro, wenn vergleichbare Bus- und Bahnangebote vorhanden sind. Kinder von 6 bis 14 Jahren zahlen 1 Euro bis 1,50 Euro. Kinder unter 6 Jahren sind kostenfrei. RMV-Zeitkarteninhaber haben ermäßigte Fahrpreise, also Studenten und Senioren. Für Rollstuhlfahrer soll es einen Spezialbus geben, der über das Heck befahrbar sein soll.
Ich nehme an, die Stadt muss dafür auch einiges in die Tasche greifen, oder?
Zu dieser Frage kann ich nur sagen, wir haben einen riesigen Klimawandel. Wir brauchen Verkehrs- und Energiewende. Jeder eingesparte Liter Diesel und Benzin ist nicht nur gut für das Portemonnaie, sondern auch ein Gewinn für Rödermark und für die Umwelt. Ich persönlich könnte mir sogar gut vorstellen, wenn der Hopper mal im gesamten Kreis Offenbach fährt, auf meinen privaten Pkw zu verzichten und nur noch mit dem öffentlichen Nahverkehr zu fahren. Denn gerade bei den Querverkehren, zum Beispiel in die Asklepios-Klinik nach Langen, wäre der Hopper optimal.
Na dann kann man nur auf große Akzeptanz und rege Nutzung hoffen. Dankeschön.
Ja, vielen Dank für das Gespräch.
Das war's für heute.
Wir bedanken uns fürs Zuhören.
Wünschen Ihnen alles Gute, Gesundheit
und weiterhin viel Spaß mit Radar Radio Darmstadt.
Gerne nehmen wir Ihr Feedback entgegen. Besuchen Sie unsere Homepage rödermark.de/radioinitiative und
schreiben etwas ins Gästebuch oder schicken uns eine E-Mail an radio@rödermark.de.
Auch sind neue Akteure, Ideen und Vorschläge in unserer Radioinitiative Rödermark herzlichst willkommen.
Ansprechpartnerin dafür ist Ute Schmidt, Telefonnummer 06074 911 353.
Wir hören uns wieder
am 11. September 2022 von 17 bis 18 Uhr. Also immer am zweiten Sonntag im Monat.
Radioinitiative Rödermark.
Bis bald und tschüss.